24.12. nachmittags. Wilfried erzählte. Franzkowski hatte erfolgreich Zweifel an der Uneigennützigkeit der Aufnahme von 7 im Hause meines Bruders gesät. Die Gerüchte um seine angebliche Vaterschaft waren auch Adolf zu Ohren gekommen. Er verlor kein Wort darüber, aber es nagte an ihm. Er fühlte sich ohnmächtig. Er war ein stolzer Bauer und aus einer Generation, wo Ehre was zählt. Meiner Schwägerin, der Elisabeth, ging es schon seit Wochen nicht gut. Sie war aber eine stolze Bäuerin und aus einer Generation, die kein Aufhebens macht um die eigene Person. Pflichterfüllung geht schon. Eines Morgens fand ich sie auf dem Fußboden in der Küche, zusammengekrümmt vor Schmerzen. Im Krankenhaus dann die Diagnose, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Als ich sah, wie mein Bruder diese Nachricht aufnahm, berührte mich zum ersten Mal seit Monaten ein anderes Schicksal mehr als mein eigenes. Wir nahmen Elisabeth wieder mit nach Hause für die letzten Tage, wie die Ärzte prognostizierten. Am nächsten Tag kam ein Brief aus Israel mit der Nachricht von Esthers Tod und ihrem letzten Willen. Man hatte seit Jahren eher spärlich kommuniziert. Sie war fast 90 Jahre alt geworden und im Schlaf gestorben. Alles in allem und gerade jetzt kein Grund zu großer Trauer. In ihrem letzten Willen aber offenbart sie die Herkunft des Goldschatzes, der Grundlage unserer Stiftung, von dem die Familie bislang angenommen hatte, er sei der Geschäftstüchtigkeit von Everhard und Rahel zu verdanken gewesen. Der größere Teil gehörte aber, ebenso wie die meisten Gemälde, tatsächlich mehreren wohlhabenden jüdischen Familien, die Everhard während des Ersten Weltkriegs von dieser Art der krisensicheren Wertbewahrung überzeugt hatte. Die Namen der Familien der ursprünglichen Besitzer fänden sich auf einer Liste, so schrieb Esther, verborgen im Rahmen des Gemäldes von Dix. Das hing, inklusive Durchschussloch, über dem Sterbebett der siechenden Elisabeth. Wilfried hielt inne. Kein verstand das als Aufforderung und erzählte weiter. Mein Vater rief mich zu sich, drückte mir die kleine Sabine in den Arm und bat mich, den geplanten Termin beim Kinderarzt für ihn wahrzunehmen. Ich kann ja nicht weg, sagte er. Dein Onkel fährt dich. Normalerweise hätte ich mich geweigert. Ich wollte nicht mit Wilfried in einem Auto sitzen, aber die Situation duldete keinen Widerspruch. Also fuhren wir drei in die Stadt. Es gab aber keinen Termin beim Kinderarzt. Ein bisschen viel auf einmal für Adolf, versuchte Wilfried mich und wohl auch sich zu beruhigen. Kann man schon mal mit den Terminen durcheinander kommen. Dabei wusstest du, was passieren würde, sagte Kain an seinen Onkel gewandt. Nein, erwiderte der und nach kurzem Zögern, ja, ich ahnte es. Ich kannte meinen Bruder. So gut dann doch. Als uns auf dem Rückweg die Feuerwehr überholte, erzählte Kain mit Blick auf seinen Onkel, und ich war mir sicher, dass er sich nicht meinetwegen daran erinnerte, fuhr Wilfried rechts ran, umarmte mich und halbwegs auch Sabine, die auf meinem Schoß lag. Wir sagten nichts, saßen nur da, sahen die Rauchsäule hinter den Bäumen aufsteigen, ließen auch den nächsten Zug der Feuerwehr an uns vorüberziehen. Wilfried übernahm wieder. Der Hergang wurde später so rekonstruiert, dass Adolf den Dix und alle anderen Gemälde auf Elisabeths Bett aufgestapelt und mit hochprozentigem Rum übergossen, sich dann zu seiner Frau gelegt und alles angezündet hatte. Viele Fragen blieben aber offen. Warum Esther ihr Wissen um die Herkunft des Goldes so lange für sich behalten und ob diese Liste im Rahmen des Dix tatsächlich existiert hatte. Ob es eine Kurzschlussreaktion meines Bruders war oder wohl überlegt. Ob die beiden im Bett gemeinsam brennend vor Schmerzen geschrien oder vorher genug Morphium genommen hatten. Wilfried hob seine Schultern, schaute fragend zu seinem Neffen. Wir haben später versucht, die Spuren der Gemälde und des Goldes zurückzuverfolgen. Einige Jahre nach dem Mauerfall auch Einblick in Dokumente aus der Berliner Zeit erhalten, die Jahrzehnte in der Sowjetunion unter Verschluss gehalten waren. Aber alle Hinweise endeten immer bei Everhard. So war das ja wohl auch von ihm gedacht gewesen. Die Idee, eine Anzeige zu veröffentlichen, ob jemand Ansprüche auf einige Kilo Gold erheben möchte, haben wir dann doch verworfen, ergänzte Wilfried. Stattdessen hat der Stiftungsrat dann beschlossen, weiterhin Gutes zu tun. Und nicht drüber zu reden, sagte ich auch mal was. Genau, meinte Kain, und dann schwiegen wir gemeinsam ein bisschen. Kain rang mit sich. Dann schaute er Wilfried herausfordernd an. Wir saßen schon im Auto, wollten gerade losfahren. Da bist du nochmal ausgestiegen. Hattest was vergessen, sagtest du. Und kamst kurz darauf mit einer Tüte in der Hand wieder, die du recht behutsam auf die Rückbank gelegt hast. Dass du dich daran erinnerst, staunte Wilfried. Und ich dachte, oh, es gibt doch nicht etwa ein Geheimnis zwischen den beiden? Etwas, was nicht schon das ganze Dorf weiß? Das war der Stier. Ein einzelner, schwarz geschwungener Pinselstrich, der im Flur über der Truhe hing, oder? Vermutete Kain. Von dem kleinen Picasso habe ich Sabines Zelt bezahlt, ja. Hier seid ihr, rief Hermann durchs Küchenfenster. Da kann ich ja lange bei Franzkowski suchen. Max, komm raus, ich muss dir was zeigen. Jau, rief ich zurück, und zu Wilfried sagte ich, spannende Geschichte, bis hierhin vielen Dank. Und im Aufstehen, bleibst du lieber noch oder kommst du jetzt mit rüber? Muss nicht. Ich glaube, Hermann hat sich umentschieden und will mich jetzt doch begleiten in die Franzkowsche Höhle. Ich komme nach, sagte Wilfried. Ich nicht, sagte Kain. Gut, sagte ich, kraulte dem Spaniel ein Schlappohr und ging hinaus zu Hermann. Pass auf, begann der überraschenderweise mit einer überflüssigen Floskel. Semmer meinte, ich solle mich mal nicht so anstellen und dir gefälligst helfen. Also zeige ich dir jetzt was und dann musst du gucken, was du daraus machst. Ich war mal wieder gespannt und folgte Hermann durch die offenstehende Haustür mit dem erbrochenen Polizeisiegel in Franzkowskis Haus. Die Inneneinrichtung als geschmacklos zu beschreiben, wäre geschmeichelt gewesen und entsprach somit meinen vom äußeren Erscheinungsbild genährten Erwartungen. Hermann hatte es eilig, wetzte zwei Stufen auf einmal neben die Treppe hinauf und murmelte dabei, schnell hin, schnell weg. Die Stufen der offenen Treppe waren aus schwarzem Granit, mittig an den Trittstellen beklebt mit Teppichbodenmustern, jede Stufe andersfarbig, flankiert zum Flur hin von einem braun lackierten Holzgeländer mit schwarzem Handlauf, während an der Wand ein Edelstahlrohr für Halt sorgen sollte. Herrlich. Hermann wartete im Schlafzimmer auf mich, vor einem deckenhohen und voll verspiegelten Einbauschrank, der mich der Möglichkeit beraubte, das jedem Bordell Ehre machenden King-Size-Bett nicht wahrzunehmen. Und wieder, pass auf! Ja doch! Er öffnete die beiden mittleren Türen, schob ein Dutzend Anzüge auf ihren Kleiderbügeln nach links und rechts beiseite, trat in den Schrank und öffnete eine verborgene Tür in der hinteren Wand, wodurch sich gleichzeitig im dahinterliegenden Raum die Beleuchtung einschaltete. Hermann trat aus dem Schrank zurück, legte seine linke Hand auf seinen Bauch, wies mir mit der rechten und einer leichten Verbeugung den Weg, sagte, da, ich gehe jetzt, und ging. 4x4 Meter, an der linken Wand 6 Stahlschränke, 1 Meter tief, mit je 4 Schubladen voller Hängeregister, ein Stahltisch an der rechten Wand unter der Fahne mit Hammer und Sichel, darauf ein Typenraddrucker und ein vergilbter 13-Zoll-Monitor auf einem ebenso vergilbten Desktop-Gehäuse mit 2 Floppy-Laufwerken. Auf allen Geräten stand IBM. Eine Dose vom Klassenfeind. Damit kam ich klar. Robotron wäre vielleicht schwierig geworden. Ich setzte mich auf den Bürostuhl mit den 4 Rollen, aus dessen aufgeplatzten Polsternähten Schaumstoff quoll, und schaute auf die 2 flackernden Neonleuchten unter der Decke. Drehte eine Runde, das war's. Nein, da war noch ein Bild, ein gerahmtes Foto über der Tür, durch die ich hineingekommen war. Schwarz-weiß, viele Männer, Mitte 30, aufgestellt wie für ein Erinnerungsbild vom Klassentreffen. Ganz rechts mit etwas Abstand von seinen Schülern der Lehrer, kam mir bekannt vor. Und in der ersten Reihe, mit forschem Blick, das war unverkennbar Franzkowski. Irgendwann in den 60ern, nach den Klamotten zu urteilen. Oder sind die in der DDR in den 70ern noch so rumgelaufen? Ich fingerte das Bild vom Haken, drehte es hoffnungsvoll um. Auf der Rückseite stand gestempelt, Juli 1974, erste Gruppe SEMW. Aha. Hat Hermann dir das doch schon gezeigt? Erschrak mich Wilfried fast zu Tode. Mensch! Entschuldigung, hab dich nicht für so schreckhaft gehalten. Ja, Mann, schon gut. Was machst du hier? Habt ihr eigentlich überhaupt keine Geheimnisse voreinander? Kennt diesen Geheimraum hier auch jeder? Ja, Aber wenn es dich tröstet, Franz Kafka wusste nicht, dass wir das wussten. Und wir wussten es auch erst so seit 97, 98. Aha. Und was genau wusstet ihr so seit 97, 98? Wilfried, der bisher noch halb im Schrank gestanden hatte, trat nun vollends in den kleinen Raum, schob mich ein wenig zur Seite, zog erst die obere Schublade des dritten Stahlschranks auf, daraus dann einen dünnen Hängeordner hervor und legte ihn auf den Tisch. Senf, sagte er. Das stand auch auf dem Ordner. Da steht alles drin. Musst du selber lesen, glaubst du sonst nicht. Er blickt auf seine Uhr. Vergiss aber unser Litby nicht. Das fängt nämlich pünktlich an. Das hier, dabei wies er auf die Schränke an der Wand und das Foto in meiner Hand, das hier läuft dir erstens nicht weg und hat zweitens meiner unmaßgeblichen Meinung nach nichts mit Franskowskis Tod zu tun, so unwahrscheinlich du das nach der Lektüre auch finden wirst. Er kratzte sich am Kopf. Ich hole dich hier besser mal rechtzeitig ab, sonst vergisst du doch die Zeit. Viel Vergnügen und bis später. Er war schon halb durch den Schrank, als er innehielt und sich noch einmal umdrehte. Hätte ich beinahe vergessen. Griff in seine Manteltasche und holte eine Beugelbuddel hervor. Schöne Grüße von Keine, der meinte, die könnte dir helfen bei der trockenen Lektüre der angestaubten Ordner. Danke. Ich setzte mich an den Schreibtisch, ploppte die Flasche und schlug die Akte auf.